Die Frage ist natürlich am Anfang immer, was ist eigentlich Digitalisierung oder über was sprechen wir, wenn wir über Digitalisierung in der Arbeitswelt reden? Ich würde sagen, das Zentrale dabei ist, dass sich mit der Digitalisierung die Arbeitsmittel ändern. Also während früher sozusagen Maschinen das wichtigste, dominante Arbeitsmittel waren in der Arbeitswelt, sind es immer mehr intelligente Geräte, also Geräte, in denen Software stecken. Und dieses hat sich auch schon relativ stark verbreitet. Die Zahlen, die ich euch mitgebracht habe, sind vor allen Dingen aus zwei Quellen. Nämlich einmal, vielleicht wisst ihr das, es gibt den DGB-Index Gute Arbeit. Damit werden jährlich repräsentativ in der Bundesrepublik die Bewertung der Arbeitsqualität durch die Beschäftigten erfasst. Also die Beschäftigten selber bewerten ihre Arbeitsbedingungen anhand von 41 Fragen. Und dann haben wir jedes Jahr noch so ein Schwerpunktthema, also ein paar Zusatzfragen, ein paar soziodemografische Fragen. Und die zweite Quelle, die ich heute benutze, ist der Verdi Innovationsbarometer. Das sind Befragungen, die machen wir alle 2 Jahre. Und da fragen wir unsere Personalratsvorsitzenden, Betriebsratsvorsitzenden und Aufsichtsräte, die in Verdi organisiert sind. Das sind jetzt Zahlen von eben diesem DGB-Index Gute Arbeit. Das war eine Befragung 2016, da hatten wir halt den Schwerpunkt Digitalisierung und haben eben danach gefragt, wie viele Beschäftigte insgesamt, aber wir machen als Verdi immer noch eine Sonderauswertung, also für den Dienstleistungssektor, wie viele sind jetzt inzwischen von Digitalisierung betroffen? Und da seht ihr eben, 83% sagen, sie sind von Digitalisierung betroffen, stark in der Arbeit, 60% sogar sehr stark. Okay, was sind die Herausforderungen von Digitalisierung? Das ist jetzt wiederum ein Befragungsergebnis eben mit dem Verdi Innovationsbarometer, also nicht Beschäftigte, sondern Betriebsräte haben hier vor allen Dingen geantwortet, Personalräte. Sie sagen, dass die Qualifikationsanforderungen sich ändern. Das ist das eine. Sie sagen aber auch, dass die Erreichbarkeit steigt, also auch außerhalb der normalen Arbeitszeit. Sie sagen, dass verschiedene, also wie Projektarbeit, neue Arbeitsformen zunehmen in der Arbeit und dass die Persönlichkeitsrechte immer stärker herausgefordert sind. Also durch eben Kontrollmöglichkeiten, die mit digitalen Arbeitsmitteln einhergehen können. Das ist jetzt mal so der Überblick, ne? Also ich habe jetzt keine Folien zu Beschäftigtenprognosen mitgebracht. Es ist natürlich klar, dass mit der Digitalisierung auch Tätigkeiten wegfallen können. Die Prognosen, die es dazu gibt, gehen aber sehr weit auseinander, inwiefern damit Arbeitsplätze wegfallen in Zukunft und inwiefern die vielleicht auch wieder kompensiert werden können, dadurch, dass eben neue Geschäftsmodelle entstehen. Also im Moment, wisst ihr ja alle, sind in Deutschland die Arbeitsmarktbedingungen gar nicht so schlecht, also was Anteil von Arbeitslosigkeit betrifft. Das hat wieder auch Auswirkungen darauf, was Jessica dann vorstellen wird, Plattformarbeit. Die ist hier jetzt noch nicht so stark verbreitet in den USA, aber zum Beispiel sieht die Situation ganz anders aus. Und wenn es dann doch wieder zu einer Krise auf dem Arbeitsmarkt kommt, könnte sich auch das wieder ändern. Aber das sind jetzt mal so ein paar Themen. Jessica hat es ja auch schon gesagt, was Arbeitsplätze betrifft, können wir relativ eindeutig sagen, dass da, wo stärker digital gearbeitet wird, auch der Arbeitsstress und die Arbeitsplätze größer wird. Also ihr seht hier den Balken oben, 59%, also wo eben die Digitalisierung eine große Rolle spielt, sind von Arbeitsplätze betroffen. Wo das weniger der Fall ist, sind es direkt 10% weniger. Das kann man an dieser Zahl recht deutlich sehen. Man sieht es aber auch, wenn man sich einfach mal die Branchen anschaut. Also zum Beispiel die IT-Branche, die ja sozusagen erst mit der Digitalisierung entstanden ist und die immer mehr wächst. Also ich glaube, wir haben inzwischen 1 Million Beschäftigte in der IT-Branche. Die ragt immer bei der Arbeitsintensität heraus. Also die haben immer die schlechtesten Werte und dann kommen die anderen und die anderen ziehen so ein bisschen nach, je mehr IT, also auch in die anderen Branchen diffundiert. Also man sieht, da ist ein Problem und das hängt eben damit zusammen, dass Digitalisierung nicht einfach nur eine technische Änderung ist, sondern die zieht auch immer Änderungen in der Arbeitsorganisation und in den Arbeitsprozessen nach sich. Weil es ist einfach so, dass wenn Menschen nicht mehr mit Maschinen tätig sind, sondern eben mit Geräten, in denen Software stecken, wie PCs, aber auch andere Scanner, also es gibt ja alles Mögliche, dann müssen die sich auch in der Arbeit anders organisieren und anders zusammenarbeiten. Okay, wir haben mit dem DGB-Index auch mal gefragt, was es für Gründe gibt für den zunehmenden Arbeitsstress. Und ich nenne jetzt einfach mal nur die Top 3, nämlich zu viele gleichzeitig zu bearbeitende Arbeitsvorgänge oder Projekte, aber auch zu knappe Personalbemessung und ungeplante Zusatzaufgaben. Und auch hier sieht man wieder, dass es natürlich jetzt nicht unbedingt wirklich technisch bedingter Stress ist, sondern eben auch mit der Arbeitsorganisation zusammenhängt. Also wenn man natürlich eine Arbeit, ich sage jetzt mal im Extremfall neoliberal organisiert, wo es immer darum geht, natürlich die Gewinne zu steigern, Personal abzubauen, also Kosten zu reduzieren. Und das ist immer das Einfachste, wenn dem Management nichts anderes einfällt, dann werden eben Stellen abgebaut und damit kann man immer gut Kosten reduzieren, hat man eben zu wenig Personal. Und damit eben auch natürlich einerseits einen höheren Arbeitsstress, eine höhere Arbeitsdichte, aber auch eine Zunahme von Überstunden und Mehrarbeit. Und das ist, seht ihr rechts, das war ja eine Anfrage der Linke. Wie sieht es jetzt aus? 2019, das war aber letztes Jahr genauso schlimm, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt auch schon wieder im ersten Halbjahr ungefähr 1 Milliarde Überstunden und die Hälfte davon unbezahlt. Also es ist sozusagen, darüber hat man auch nochmal eine Gewinnsteigerung. Leute arbeiten umsonst länger. Und man sieht eben gerade da, wo die Leute, also die Beschäftigten auch sagen, es ist zu wenig Personal da, sagen eben auch 63%, dass sie Überstunden leisten. Okay, da heute so ein Thema ein bisschen auch Arbeitszeitflexibilisierung sein sollte, habe ich euch noch so ein paar Daten mitgebracht von der Verdi-Studie, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, zur Vereinbarkeit, basiert auch auf dem DGB-Index Gute Arbeit. Da haben wir mal verschiedene Formen von Flexibilisierung von Arbeitszeit mitgebracht, also eben erstens Mehrarbeit. Da seht ihr, fast 48% machen Mehrarbeit im Dienstleistungssektor, aber auch Arbeit abends, Wochenendarbeit, kurzfristige Änderungen an den Arbeitszeiten, Arbeit zu Hause erledigen, teilweise auch, wenn man die Arbeit im Büro nicht schafft und dann Arbeit mit nach Hause nimmt, sowie Nachtarbeit. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es denn so, wie oft auch von Arbeitgeberseite behauptet wird, dass die Menschen ja freiwillig auch kurzzeitig die Arbeitszeiten ändern, damit sie eben ihre Kinder dann abholen können und dann arbeiten sie abends nochmal. Und da muss man sagen, es ist eben in der Mehrheit so, dass die Betriebe bestimmen, wenn kurzfristig Arbeitszeiten geändert werden sollen. Also 58% sagen eben, das ist angeordnet und nur 32% sagen, sie selbst haben Änderungen an der Arbeitszeit vorgenommen, um eben eine bessere Vereinbarkeit hinzubekommen. Bei der Digitalisierungsstudie haben wir dann nochmal gefragt, na, verbessert sich denn jetzt die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben? Zumindest 22% sagen das, aber die große Mehrheit, 67%, sagen, es hat sich erstmal gar nichts geändert und eben 11% sagen, es hat sich sogar verschlechtert. Und was eben dem entgegensteht, ist, dass eben auch fast ein Viertel, also 24% sagen, sie müssen jetzt auch außerhalb ihrer Arbeitszeit erreichbar sein. Und das geht natürlich auch mittels neuer digitaler Geräte besser. Also wenn ich das Smartphone dabei habe oder den PC, den Laptop, dann kann ich natürlich auch leichter nochmal von unterwegs oder von zu Hause arbeiten. Das trägt dann dazu bei. Ist aber eben auch eine arbeitsorganisatorische Geschichte und man muss eben auch sagen, dass es eigentlich nicht zulässig ist. Also weshalb wir auch immer wieder darauf stoßen, wenn wir sagen wollen, wir wollen eine Verschärfung des Arbeitszeitgesetzes, dass das verboten ist, außerhalb der Arbeitszeit angerufen zu werden beispielsweise, denn es ist so, es ist eigentlich jetzt schon verboten, es ist nicht konform. Also weil die Arbeitszeit endet eben zu einer ganzen bestimmten Zeit und da muss man das eigentlich nicht nochmal extra vereinbaren, aber es wird eben in der Realität sieht es eben anders aus. Was wir eben noch haben, hatte ich vorhin schon gesagt, mit den digitalen Geräten ist es oft einfacher, auch eine Überwachung der Arbeit zu bewerkstelligen, Sachen zu dokumentieren, wie auch immer. Und fast die Hälfte der Beschäftigten sagen eben auch, dass mit der Digitalisierung die Überwachung und Kontrolle ihrer Arbeit größer geworden ist. So, ich habe jetzt nochmal aktuelle Zahlen mitgebracht. Wir haben ganz neu rausgegeben den Verdi-Innovationsbarometer wieder zum Thema künstliche Intelligenz und haben eben auch mal unsere Interessenvertretungen gefragt, wie sich das ihrer Meinung nach auswirkt. Es haben sich bei der Befragung ungefähr 1000 Interessenvertreter beteiligt. Davon haben 25% gesagt, dass in ihrem Unternehmen KI schon eingesetzt wird oder geplant ist, wobei es immer schwierig ist, weil es eigentlich gar keine einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz gibt. Manche sind sehr streng und sagen, KI ist wirklich erst KI, wenn es ein System ist, was selbst lernen kann. Aber es gibt auch andere Auffassungen, die schon bestimmte andere, sagen wir mal, nachempfundene statistische Verfahren, also relativ normale Algorithmen, Software als KI bezeichnen. Deswegen sind die auch Befragungsergebnisse immer so ein bisschen schwierig zu bewerten. Aber jedenfalls da, bei den 25%, die gesagt haben, ihr Unternehmen setzt KI ein oder es wird geplant, haben wir halt gefragt, wie wirkt sich das aus? Und eine Mehrheit sagt eben, sie gehen davon aus, oder es ist schon so, dass Beschäftigung damit abgebaut wird, dass die Transparenz der Arbeitsleistung steigen, dass Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Beschäftigten eher eingeschränkt werden und Qualifikationsanforderungen steigen. Jetzt nur mal so als kurzer Einblick. Was Stellschrauben betrifft, das ist sozusagen ein Faktor. Wir fragen auch immer beim DGB-Index, ob die Beschäftigten denn Einfluss selbst auf ihre Arbeitsmenge nehmen können. Das ist natürlich jetzt nicht bei so vielen der Fall. Aber wenn es der Fall ist, dann kann man damit beispielsweise auch einen positiven Effekt auf den Arbeitsstress feststellen. Also es gibt, dazu werde ich heute jetzt nicht viel sagen, aber es gibt ja neue Arbeitsmethoden wie agiles Arbeiten, die durchaus schon den Ansatz haben, dass man im Team selbst über die Arbeitsmenge bestimmen kann in einem bestimmten Zeitraum. Und wenn das richtig umgesetzt wird, also die Teams wirklich Verfügung über zeitliche Ressourcen haben beispielsweise, sinkt der Arbeitsstress. Also da gibt es so ein paar Ansatzpunkte, was man machen kann. Was wir jetzt als Gewerkschaften machen, sind im Prinzip Dinge auf vor allen Dingen drei Ebenen, nämlich auf einer politischen Ebene, dann selbstverständlich Tarifverträge und drittens auf einer betrieblichen Ebene. Was die politische Ebene anbetrifft, waren wir schon bevor wir in der Enquete KI vertreten waren, in dieser Enquete Internet und digitale Gesellschaft. Damals sind schon fraktionsübergreifend bestimmte Leitlinien für gute digitale Arbeit beschlossen worden, sage ich jetzt, festgelegt worden. Das hat jetzt erstmal keine Auswirkung, weil da sind jetzt keine Gesetze draus entstanden. Aber zumindest hat man sich darauf verständigt und wir haben im Prinzip an diesen Positionen ständig weitergearbeitet. Also was können wir eben tun, um Beschäftigung zu fördern beispielsweise, auch vor allen Dingen in Dienstleistungsbereichen. Weil was man auch sagen muss, ist eben, dass mit der Digitalisierung sich ja die Wirtschaftssektoren verschoben haben. Also wir haben ja auch in Deutschland, wir haben noch mit dem höchsten Anteil an Industrie, aber auch hier ist er, so liegt er bei 20%. Und wir haben inzwischen 70% Dienstleistung, aber es findet kaum eine Dienstleistungsförderung statt, beispielsweise. Also da gibt es viele Dinge, die man tun könnte. Auch Qualifizierung, sagen wir hätten gerne staatlich geförderte Weiterbildungsteilzeit. Wir hätten gerne verbindlicheren Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ein ganz wichtiges Mittel ist die Gefährdungsbeurteilung, wird aber kaum durchgeführt. Wir wollen da Sanktionen haben. Also wir haben sozusagen verschiedene Positionen entwickelt über die Jahre und inzwischen auch zu künstlicher Intelligenz. Da haben wir natürlich solche roten Linien drin wie Verbot autonomer Waffensysteme und andere Dinge, dass es demokratisch auch entschieden werden muss, welche Form künstlicher Intelligenz für was, für welche Ziele und Zwecke wollen wir in der Gesellschaft überhaupt haben. Und das eben auch dann für den Betrieb. Also das nennen wir so ein bisschen diesen Prozess gute Arbeit by Design, weil es gibt ja aus der Datenschutzgrundverordnung schon das Prinzip Privacy by Design. Das bedeutet, man entwickelt die Technik so, dass auch die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten geschützt sind. Und wir wollen im Prinzip eine Technikentwicklung, also Entwicklung künstlicher Intelligenz, die von vornherein schon die Gestaltung von Arbeitsbedingungen berücksichtigt. Und dafür wollen wir einen Prozess im Betrieb, wo stärkere Mitbestimmungsrechte notwendig sind, damit die Betriebsräte schon vorab, bevor überhaupt so ein System eingekauft wird oder konzeptioniert oder entwickelt wird, schon mitbestimmen können, was soll das können und wie setzen wir das im Betrieb um und was müssen wir alles berücksichtigen hinsichtlich Beschäftigung, Qualifizierung und so weiter. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Und das versuchen wir eben teilweise auch in allen möglichen Enquete, Fokusgruppe KI, das BMAS, es gibt Akatech lernende Systeme in all diesen politischen Gremien mit einzubringen, unsere Positionierung und im Prinzip so eine gesellschaftliche, uns an der gesellschaftlichen Debatte zu beteiligen. Und wir versuchen es teilweise auch in Tarifverträge zu gießen. Also zum Beispiel diesen Prozess, es gibt jetzt einen relativ frischen Tarifvertrag, Zukunftstarifvertrag bei Eurogate, das ist Hafen. Da gibt es jetzt im Prinzip so eine Kommission, die, wenn irgendwie digitalisiert werden soll, also es bezieht sich nicht nur auf KI, dann muss diese Kommission die Beschäftigten und alle beteiligten Akteure informieren und es muss ein Prozess in Gang gesetzt werden. Wie will man jetzt damit umgehen? Also was ich schon nannte, wie wirkt sich das auf Beschäftigung aus? Was haben wir für Maßnahmen? Sollen wir Arbeitszeit verkürzen? Wen müssen wir qualifizieren? Können wir irgendwie erstmal genau mehr Arbeit erstmal abbauen, bevor Leute entlassen werden müssen? Also all diese Maßnahmen werden dann beredet, dann wird ein Plan aufgestellt, der dann umgesetzt wird, nachgehalten wird, solche Dinge. Aber auch was wir feststellen in der Tarifarbeit, dass es jetzt eben mehr um qualitative Tarifpolitik geht. Also nicht mehr nur um Lohn, sondern wir haben jetzt einen Belastungsschutztarifvertrag, beispielsweise bei der Telekom, einen Tarifvertrag zu Gesundheitsmanagement bei IBM, zu Qualifizierung, Personalbemessung bei der Charité. Also all diese Sachen haben sich geändert und sind breiter geworden. Also es dreht sich eben nicht mehr nur um Beschäftigung und Lohn. Und wahrscheinlich bin ich schon über der Zeit. Gut, deswegen rede ich auch immer so schnell. Also was wir eben auch in Verdi haben, ist eben eine Arbeitsgruppe, die sich diese ganzen Aspekte mal anschaut, guckt, was wir schon an Vereinbarungen haben in den Betrieben, tariflich, und versucht, Empfehlungen zu entwickeln. Also zu sowas wie mobiler Arbeit, agile Arbeit, wie sieht es mit Beschäftigung, Sicherung, sozialen Innovationen aus, diese ganzen Themen. Und zu mobiler Arbeit haben wir jetzt schon so ein Heft rausgebracht, nächstes Jahr zu agiler Arbeit. Und unsere Tarifkommission, wie auch Interessenvertretungen, Betriebsräte, Personalräte können das dann nutzen, um zu schauen, was gibt es in Verdi schon und was empfehlen wir, wie sollte man Vereinbarungen treffen. Also nächstes Jahr werden wir dann genau dieses Thema Prozessvereinbarung haben und Qualifikation. Okay. Dann nur noch zwei Dinge, damit bin ich dann auch schon am Ende. Was wir auch machen, ist, dass wir uns stark für Arbeitsforschung eingesetzt haben. Die lag nach dem Humanisierungsprojekt in den 70ern ziemlich brach. Inzwischen gibt es wieder Mittel für Arbeitsforschung und wir als Verdi gucken eben, was soll es für Ausschreibungen geben? Sind da Themen von uns adressiert worden? Da hat es zum Beispiel schon eine Ausschreibung zu digitaler Arbeit gegeben, aber auch zur Arbeit mit Menschen. Also eben diese Verbreiterung, Ausdehnung der Arbeit mit Menschen im Dienstleistungsbereich. Das sind nämlich oft Tätigkeiten, die nicht einfach durch Technik rationalisiert werden können. Was müssen wir da tun, um da eben auch eine Humanisierung von Arbeit hinzubekommen? Und wir sind eben selbst auch an 4 Projekten beteiligt. Ein neues, was jetzt geplant ist, was hoffentlich auch nächstes Jahr startet, ist auch zu dem Thema, wie können sich Non-Profit-Organisationen, und wir als Gewerkschaft sind ja so eine, also auch selbst digitalisieren. Also wo können wir vielleicht auch selber Digitalisierung nutzen, um eben auch besser an unsere, also eine bessere Kommunikation mit unseren Mitgliedern hinzubekommen. Weil Jessica wird ja über Plattformarbeit sprechen. Durch die Digitalisierung ist es eben auch so, dass wir die Beschäftigten ja nicht mehr unbedingt in einem Betrieb vorfinden, sondern die arbeiten eben eher von unterwegs oder von zu Hause, wie auch immer. Und dann müssen wir selber eben auch als Gewerkschaft und andere Organisationen müssen das auch Mittel finden. Wie können wir trotzdem eben in Kontakt treten? Genau, und betriebliche Ebene am Ende nochmal, ich hatte es schon genannt, wofür wir uns eben auch sehr stark einsetzen, ist eben eine Erweiterung und Stärkung der Mitbestimmung. Die brauchen wir eben nicht nur bei diesen Prozessen, dass Mitbestimmungsträger wie Betriebs- und Personalräte früher informiert werden und an Technikeinführung beteiligt werden, sondern wir brauchen es auch bei Prozessen wie Outsourcing, dass sie da stärkere Mitbestimmungsrechte haben, bei der Qualifizierung, bei der Gefährdungsbeurteilung, bei Persönlichkeitsrechten. Das ist halt ganz wichtig, aber politisch ist es ja im Moment schwierig. Und auch dort, das sind zwei Themen, wo wir auch von den Arbeitgebern politisch den größten Gegenwind bekommen. Das ist bei der Arbeitszeit, die wollen ja noch stärker flexibilisieren, und eben bei den Mitbestimmungsrechten. Also die möchten ja diese Rechte eher einschränken und finden es eher ineffizient, wobei wir oft feststellen, dass sozusagen Hierarchien und Unternehmen viel ineffizienter sind, als noch den Betriebsrat zu fragen. Ja? Also viele Betriebsräte arbeiten ja relativ professionell, und das ist eher eine Bereicherung als irgendwie eine Verzögerung. Und dann versuchen wir natürlich auch die Betriebsräte da zu unterstützen in diesen Prozessen. Also wie kann man eben auch vorausschauend auf solche Prozesse einwirken, weil man muss schon auch sagen, dass für die Betriebsräte in den letzten Aufgaben immer mehr Aufgaben dazugekommen sind. Also auch zum Beispiel der Paragraph 92a, also das Recht von Betriebsräten also auf Beschäftigungswirkung, positive Beschäftigungswirkung hinzuwirken, indem sie selber Innovationsprozesse anstoßen. Das sind alles Dinge, die sind schwierig für die Mitbestimmungsgremien, sich darum zu kümmern, weil sie oft erstmal Notfälle behandeln, sage ich jetzt mal. Also wenn im Betrieb irgendwas ansteht, und das sind ja oft Dinge, die nicht planbar sind, da müssen Sie da erstmal reagieren. Und dieses Vorausschauende ist halt eine schwierige Geschichte, und da brauchen die natürlich auch mehr Ressourcen. Und damit würde ich es jetzt irgendwie erstmal belassen. Genau. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.